Das ist ja schön, so ganz ohne Worte zu starten, nach so schönen Klängen im Ohr. Vielen Dank. Ich möchte Sie einladen, ein bisschen was über unsere Firma zu erfahren. Utopie, wir haben leider auch ein bisschen Dystopie dabei. Wir möchten ein bisschen was von uns berichten und dann lade ich Sie ein, bei der Operation am offenen Herzen von Dark Horse beizuwohnen. Aber bevor wir damit beginnen, möchte ich Ihnen ein kleines Video zeigen über den Führungswechsel, den wir Ende Januar diesen Jahres hatten. So bin ich Geschäftsführer geworden bei Dark Horse. Sie lachen. Ist keine so angenehme Rolle, weil man trägt rechtlich ein paar größere Risiken als alle anderen, man hat aber kein bisschen mehr Rechte. Und Sie werden sich jetzt fragen, warum machen wir das? Ich habe ein kleines Bilderrätsel mitgebracht, vielleicht hat das jemand schon mal gesehen. 2005, 8 Jahre später, gleicher Ort, gleicher Anlass. Papstwahl, genau. Ich gehe nochmal zurück, ja, Sie sehen, es hat sich was verändert. Mehr Devices. Ich sage extra mehr, weil hier über dem Flügel versteckt sich eine Early Adapterin. Weiter Fotografie 2016. Wissen Sie, bei welchem Großereignis wir hier sind? Ja? Da treten Sie als zukünftige Präsidentin von Amerika vor das Wahlvolk und alle drehen sich erst einmal um. Und das ist der Grund, warum wir unsere Geschäftsführer, unsere Geschäftsführerinnen per Lostrommel wählen. Es geht natürlich nicht um die Fotos, es geht um einen Wandel, der in unserer Zeit passiert. Das sind, finde ich, sehr eindrückliche Bilder für den digitalen Wandel. Und wenn wir bei Dark Horse über digitalen Wandel sprechen, dann meinen wir nicht so sehr, dass Leute jetzt ein Handy haben und Fotos machen, sondern dass sich Dinge ändern, dass es neue Spielregeln gibt, wie Dinge funktionieren und dass es wichtig ist zu verstehen, was ändert sich, was funktioniert heute anders, als es vor 5, 10, 15, 20 oder 100 Jahren waren. Und das ist im Falle der Wahl, glaube ich, ganz augenscheinlich. Diese Wahl, der Wahlkampf wurde anders geführt aufgrund der Digitalisierung, aufgrund einer anderen Art und Weise, wie Politik verstanden und erlebt wird. Aber er ist, glaube ich, auch anders ausgegangen aufgrund von Veränderungen in unserer Gesellschaft, in der Art und Weise, wie wir zusammenleben, wie Dinge sich entscheiden, wie wir Dinge entscheiden.
Das Dark Horse hat gewonnen, ne?
Das Dark Horse hat gewonnen, ja. Ein weiterer Slide, der vielleicht nicht ganz fair, einen ganz fairen Vergleich anstellt, aber glaube ich einfach zeigt, dass ein Wandel stattfindet. Was fällt Ihnen auf? Es wird immer langsamer, richtig? Es wird digitaler, denke ich, ne? Die größten Unternehmen der Welt waren vor 30 Jahren offensichtlich keine digitalen. Heute sind es 66%, ja, 2/3 sind aus dem Digitalumfeld. Wer hat diese Woche Pokémon Go gespielt? Stark, vielen Dank. Es wird schnelllebiger, ja, die Sachen kommen schneller. Ich glaube, sie gehen auch schneller. Die Halbwertszeiten von Unternehmen reduzieren sich. Und in diesem Wandel funktionieren andere Produkte, funktionieren andere Logiken und ich glaube, es funktionieren auch andere Arbeitsweisen. Das ist eine Chance, neue Arbeitsweisen auszuprobieren und das machen wir mal erfolgreich, mal sehr viel weniger erfolgreich und davon wollen wir ein paar Geschichten teilen. Utopien. aber manchmal ist das ein schmaler Grat zu den Dystopien. Und unsere Utopie war, ein Wahlfamilienunternehmen zu sein. Eine Familie im Unternehmen, die sich als solches selbst gefunden hat und wahlweise freiwillig dieses Unternehmen für sich selbst, aber auch mit einem gewissen Ziel nach außen gestaltet. Ich mache einfach weiter, bis du mich ergänzt, ja?
Ja.
Das ist Christian, ich bin Ludwig. Wir haben angefangen im Jahr 2009.
Genau, 2009 ist eine lange Geschichte, seitdem sind es ziemlich genau 10 Jahre. Wir so richtig überlegt, wie wir 10 Jahre feiern wollen, haben wir auch noch nicht. Ist erst im September, aber wir gehen jetzt in unser 10. Jahr. Und wir haben diese Firma damals gemeinsam gegründet, weil wir gesagt haben, wir haben ein paar gemeinsame Ziele. Und ich glaube, wir müssen als erstes kurz unsere Ziele erklären, die ganz eng mit diesem Wahlfamilienunternehmen verknüpft sind. Ne? Unternehmen ganz klar nach außen. Wir haben ein Ziel, was eine Mission, die wir als Unternehmen da draußen in der Welt verändern wollen. Und unsere Mission ist, Unternehmen innovativer zu machen. Wir haben uns ganz groß den Hashtag Innovationsberatung gegeben und das ist das, was wir nach draußen machen. Wir kommen aus dem Bereich Design Thinking. Sagt das jemandem was? Sagt fast jedem was. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Als wir damit 2009 angefangen haben, hat das so gut wie noch nie jemandem was gesagt. Und wir haben gesagt, ja, das ist etwas, was wir in die Welt tragen wollen. Das ist eine Denkweise, die wir in die Welt tragen wollen. Das ist etwas, was wir bei Unternehmen etablieren wollen. Und das hat sich dann so entwickelt, dass wir mittlerweile mehrere Unternehmensbereiche haben, in Anführungszeichen. Also unterschiedliche Dinge, die wir nach draußen tun. Was, glaube ich, interessant für uns ist, dass wir halt immer versuchen, mehrere Dinge miteinander zu vernetzen. Aber da wollen wir ja heute überhaupt nicht drüber reden, sondern wir wollen eigentlich über das andere reden, was wir eigentlich tun. Wir haben da auch dann 2 Bücher drüber geschrieben, da wird vielleicht nachher noch was zu gesagt und haben ein paar interessante Kunden. Was viel interessanter für uns ist, dass wir halt eben diesen anderen Aspekt noch hatten, das andere Ziel. Und das andere Ziel war eben, diese Wahlfamilie zu gründen und zu sagen, Unternehmen kann halt auch anders funktionieren, Unternehmen sollte anders funktionieren. Und wir haben ein paar Glaubenssätze für uns definiert, wo wir gesagt haben, das sind die Dinge, an die wir glauben, wo wir sagen, so sollte unser Unternehmen funktionieren. Und der erste und wichtigste war, dass wir gesagt haben, ja, wir wollen, dass wir alle komplett gleich sind. Ich kenne wenig Unternehmen, wo alle Mitarbeiter gleich sind. Wir haben gesagt, wir wollen das Unternehmen sein, dem alle Mitarbeiter gleich sind und alle Mitarbeiter auch die gleichen Rechte haben, die gleichen Dinge tun dürfen und einfach mit sich immer auf Augenhöhe umgehen können. Das Zweite, an das wir geglaubt haben, oder unsere Grundsätze war, dass wir gesagt haben, ja, wir glauben fundamental an Unternehmertum. Also wir glauben daran, dass man die Welt verändert, indem man etwas macht, indem man versucht, ein Problem zu entdecken, ein Problem zu finden, das Problem auch selbstständig zu lösen, im Zweifel dann auch um Verzeihung zu fragen, anstatt um Erlaubnis, also Machen über Nichtmachen zu priorisieren und immer auch irgendwie zu versuchen, an die Zukunft zu denken, visionär zu sein, aber auch gleichzeitig natürlich sehr konkret zu handeln. Also das selber Machen ganz stark in den Vordergrund zu rücken. Und das Dritte, ganz wichtig, wir glauben an Kollaboration und Partizipation. Wir glauben, dass alle Dinge immer partizipativ stattfinden müssen. Hängt natürlich auch irgendwie an dieser Gleichheit immer wieder. Dass wir sagen, na, wir wollen was entscheiden, ja, dann müssen irgendwie auch alle mitmachen. Und wir glauben daran, dass wir nur, wenn wir miteinander kollaborieren, miteinander arbeiten, irgendwie auch Spaß haben und dass wir ein gutes Leben haben. Ein Kollege von uns hat ganz groß auf seinem Laptop ohne Gefährten ist kein Glück erquicklich draufgeschrieben. Und das trifft es, glaube ich, ganz gut, was quasi so der Glaubenssatz bei uns ist. Dass wir eben Sinn durch Gemeinschaft erleben und dass wir auch so Dinge, ich habe es extra hingeschrieben, Freundschaft ist wichtiger als Geld. Also wir gesagt haben, ja, die Firma und diese Gemeinschaft muss immer wichtiger sein als vielleicht eine Verteilungsdiskussion oder wo geht das Geld wohin. Die Erkenntnis, die wir dann hatten, als wir dann angefangen haben zu sagen, ja, lass uns doch eine Rechtsform machen, lass uns doch gründen, ist uns relativ schnell aufgefallen. Es gab irgendwie keine so richtig bekannte Strukturorganisationsform, die uns ermöglicht hat, genau so zu sein. Und irgendwie braucht man immer einen Chef und irgendwie sind alle immer ungleich und einer sagt, wo es lang geht und doch nicht alle. Und dann haben wir gesagt, naja, komm, das machen wir irgendwie anders und lass uns mal auf den Weg begeben, irgendwie Management neu zu denken, Management für uns neu zu machen. Haben wir auch ein Buch drüber geschrieben, das hat uns relativ viel Aufmerksamkeit gebracht, deswegen dürfen wir auf so tollen Events reden wie hier. Und das Ziel war quasi genau dieses Wahlfamilienunternehmen. Und das, darüber gebe ich mal wieder, wie das ganz genau funktioniert.
Die Situation war, wie wir kamen von der Uni. Wir haben gemeinsam Design Thinking studiert, waren 30 Leute. Alles, was wir hatten, war eigentlich die Erkenntnis, die klassischen Organisationsformen funktionieren nicht für uns. Das Einzige, was wir noch hatten, war eine gemeinsame Arbeitsweise dieses Design Thinkings, die für uns einfach ein Ansatz ist, um ein eher komplexes System in einem Team zu bearbeiten und relativ schnell zu einer praktikablen Lösung zu kommen. Dann lag nahe, was machen wir aus unserer Firma? Wir machen uns selbst zum Entwurf. Also das Management, das, wie wir unsere Firma organisieren, das ist Entwurfsgegenstand. Wir probieren das einfach gemeinsam und immer, wenn es nicht funktioniert, dann entwerfen wir eben eine neue Version. Ja? Prototyp machen, testen, wenn es nicht funktioniert, macht nichts. Das können wir ja, neue Versionen von der Firma. Und ein besonderes Potenzial für einen guten Entwurf und für eine Innovation und für was Neues liegt eigentlich immer da begraben, wo ein Widerspruch ist. Ja? Manchmal ist es ein Widerspruch, manchmal ist es aber einfach auch nur ein Potenzial für eine bessere Lösung, die noch nicht gefunden ist. Und wir haben uns also auf die Suche gemacht nach Widersprüchen, mit denen wir zu kämpfen haben, wenn wir gemeinsam mit 30 Leuten diese Firma haben wollen. Der erste Widerspruch war ein Interessenskonflikt zwischen ich als Person und wir als Gemeinschaft. Mein Bedürfnis in der Firma war Freiheit. Ich komme aus dem Studium. Ich will eigentlich gar nicht mich festlegen, ob ich im August hier in Berlin in unserem Büro bin oder ob ich vielleicht nochmal spontan reisen gehe. Das Bedürfnis von mir als Teil dieser Organisation war aber, ich will eine gewisse Stabilität. Ich will wissen, ob Christian, ob ich da bin, nicht so wichtig, aber ob Christian im August da ist, das würde ich schon gern wissen. Was machen wir aus diesem Widerspruch zwischen Freiheit und Stabilität? Wir wollen eine Zeit lang existieren, wir wollen als Individuen möglichst frei sein. Und wir haben uns eines alten Tricks bedient, wir haben geschaut, wer hat das denn schon gelöst in der Welt. Vielleicht ist es nicht ein klassisches Unternehmen, aber wir haben tatsächlich eine Organisationsform gefunden, die sehr lange schon besteht und trotzdem einen gewissen Grad an Freiheit ermöglicht. Und das sind die Klöster. Ja, 2000 Jahre reicht erstmal für uns. Und trotzdem gab es da zumindest eine Metapher, die für uns funktioniert hat. Es gibt Personen, die in dem Kloster arbeiten, die sich da committen, die da fest sind und das Kloster voranbringen. Aber es gibt auch Pilger. Es gibt auch Menschen, die an dieser Glaubensgemeinschaft teilhaben, aber die gerade anderswo in der Welt sind. Und wir haben uns dieser Metapher bedient und gesagt, für unsere Lösung von Raum und Zeit, also wie arbeiten wir zusammen, wann arbeiten wir zusammen, kann man sich das einfach aussuchen. Am Jahresanfang geben wir ein wechselseitiges Commitment. Ich will dieses Jahr 3 Tage die Woche für Dark Horse arbeiten oder 4 oder 5. Oder ich will Pilger sein und reisen und was anderes machen, in einer anderen Organisation arbeiten. Vielleicht erstmal ein bisschen irritierend, dass immer wieder Mitarbeiter, wichtige Mitarbeiterinnen rausgehen können und nicht da sind. Unsere Erfahrung ist eine gegenteilige. Ja, das tut weh, wenn jemand geht, aber die Personen sind sehr häufig wieder zurückgekommen. Wir hatten das oft. Jemand ist für ein Jahr gegangen und bringt dann neues Wissen wieder mit in die Firma. Hat ein Jahr in Indien gelebt, war ein Jahr in einem Start-up-Programm von einer großen Organisation, kommt wieder zurück in die Firma, zurück ins Kloster. Sehr wertvoll für uns. Und die zweite Orientierung, die wir bekommen haben, ist, dass wir Auftraggeber hatten irgendwann mal und gesagt haben, wir müssen gar nicht so viel Organisationsstruktur bauen. Wir schauen einfach, was brauchen wir, um die Anfragen zu beantworten, die wir haben und arbeiten dann wiederum in sehr kleinen Teams, die speziell auf ein Thema arbeiten, sehr frei. Da muss die ganze Organisation nicht mitdenken, das machen dann 2, 3, 4 Personen. reicht, die organisieren sich selbst. Meine Bedürfnis, Partizipation, Bedürfnis der Organisation, Geschwindigkeit. Zweiter Widerspruch, ja, ich will immer mitreden, das war klar. Wir starten diese Organisation mit 30 Leuten, alle dürfen mitreden. Aber wir wollen auch eine Innovationsagentur sein und das hat ja vielleicht irgendwie mit Geschwindigkeit und Vorankommen zu tun. War ein Widerspruch, war ein Problem für uns, aber die eine Sache, die wir hatten, war die Idee, wir sind ein Entwurf, wir können immer, wenn wir auf so einen Widerspruch stoßen, uns überlegen, wie könnte man es auflösen? Ist das nicht ein Potenzial für eine neue Form von Zusammenarbeit für uns? Und die erste Erkenntnis, die wir in dem Kontext hatten, war, dass wir ganz stark das Entscheiden an das Machen koppeln wollen. Immer wenn man was tut, muss man entscheiden. Immer wenn entschieden wird, muss man danach was tun. Und interessanterweise ist das in vielen Organisationen getrennt voneinander. Ja, es gibt Leute, die entscheiden und es gibt Leute, die tun. Und wir haben gesagt, das wollen wir nicht. Wir glauben, das könnte sinnvoll sein, dass das nahe zusammenliegt. Und haben das auf verschiedenen Ebenen gelöst. Aber ich will jetzt mal ein Meeting vorstellen, das Dark Horse Meeting. Unsere ersten Meetings waren nicht wahnsinnig produktiv. Wir kamen zusammen, 30 Leute, eine relativ triviale Frage, welche Kaffeemaschine leisten wir uns? Ja, erstes Büro, kleiner Raum, unser erstes Gehalt minus 15 Euro. Also jeder gibt was in die Kasse, damit wir uns diesen Raum leisten können und jetzt ist genug Geld da für eine Kaffeemaschine. Und dann geht die Diskussion los. French Press, nee, Siebträger, ah, viel zu teuer, Kapseln, oh, ökologisch. Lange Diskussion, leider kein Ergebnis. Also zum Machen kam es nicht, sage ich mal. Das Erste, was uns geholfen hat, war, dass wir trennen. Also wir haben immer eine offene Agenda. Ihr ahnt es, jeder kann einen Punkt beitragen. Das ist nicht von einer Person gesetzt, was wir gemeinsam besprechen, wenn wir ein Meeting haben. Wir trennen das aber in News, Feedback, Entscheidung. News heißt, ich möchte euch, wenn wir jetzt das Teams in etwas mitteilen, ich will aber überhaupt keine Resonanz. Ich sage euch das einfach, wenn ihr darüber reden wollt, sprecht mich später an, ist nur eine News. Feedback heißt, ich habe da ein Thema und ich will deine Meinung, eure Meinung wissen, weil ich da noch nicht so richtig, ich kriege das noch nicht so richtig gegriffen. Wie sind eigentlich unsere Tagessätze? Nutzen wir ähnliche Tagessätze? Was nutzt du so, Christian? Aber wir müssen nicht entscheiden. Ja? Ich spreche das an, ihr gebt mir alle, die sagen, dazu habe ich irgendwie ein Wissen, gebt mir ein Feedback. Ich nehme das mit, mehr ist nicht. Dritter Punkt, Entscheidung. Nur hier müssen wir was gemeinsam entscheiden. Und diese Trennung, es ist sehr trivial, aber es hat uns unglaublich geholfen, orientiert zu sein, was wir eigentlich voneinander wollen in einem Meeting.
Und zu Timeboxen. Das darf man nicht vergessen. Eine News darf maximal eine Minute dauern. Feedback darf maximal 3 Minuten dauern. Und jede Entscheidung darf maximal 5 Minuten dauern. Ansonsten ist sie im falschen Ort und muss woanders besprochen werden.
Mit den Ent- Das mit der Entscheidung hat so mittelgut geklappt. News-Feedback hat ganz gut geklappt. Moderation, ja, das hilft alles. Wir nutzen so einen Timer, Team-Timer heißt der. Der zeigt uns immer die Zeit. Kleines Tool, sehr hilfreich. Mit den Entscheidungen hat das noch nicht so geklappt. Und wir haben uns wieder gefragt, okay, ist ein Problem, kann man ja vielleicht besser lösen. Und haben uns gefragt, warum ist das so? Ja, weil wir immer Probleme reinschmeißen. Ja, ich glaube, wir brauchen eine Kaffeemaschine. Und dann gehen die ganzen Meinungen los. Aber keine Lösung. Unsere nächste Iteration, unser nächster Versuch war, dass wir gesagt haben, man darf eine Entscheidung einbringen. Jede darf eine Entscheidung einbringen, aber es muss immer ein Lösungsvorschlag sein. Ja, das kann man entscheiden, das kann man umsetzen. Ich glaube, wir brauchen eine Kaffeemaschine. Ich schlage vor French Press. Ich habe mich ein bisschen informiert, Siebträger ist sehr teuer. Das finde ich gut. Hat uns geholfen, wurde schneller. Jetzt hatten wir nur ein bisschen das Problem, dass wir uns so gegenseitig immer gesagt haben, ja, komm, wir probieren mal aus. Prototyp, man kann das ja alles nochmal ändern. Es gab doch immer noch so ein bisschen Widerstand. Wenn ich das organisiert habe, finde das Christian er frisst das schon irgendwie, aber er findet es nicht so richtig gut. Das Gefühl von miteinander entscheiden ist ein bisschen verloren gegangen. Also haben wir ein Vetorecht eingeführt. Jeder kann sagen, nee, da kann ich nicht mitgehen. Aber der letzte Kniff war, und seitdem funktioniert das tatsächlich ganz gut, dass wir das Veto immer an eine Pflicht gekoppelt haben. Das Veto ist wie eine Notbremse, die zieht man nicht einfach so, sondern nur, wenn man wirklich einen Widerstand hat. Und wer die Notbremse zieht, ist in der Pflicht, eine bessere Lösung mit der Person zu erarbeiten, die den Vorschlag in das Meeting eingebracht hat. Also wenn Christian meine Kaffeemaschine so miserabel findet, dass er Zeit findet, sich um eine bessere zu kümmern, dann sitzen wir beide nächste Woche zusammen und schlagen ihm was Besseres vor.
Das Schöne ist halt, gerade wenn man viel zu tun hat und unter sehr viel Zeitdruck, bedeutet das, ich will ja auch irgendwas machen. Parallel, Ludwig möchte sich vielleicht um diese Kaffeemaschine kümmern, aber parallel möchte ich mich vielleicht um irgendeinen Kunden kümmern. Und jetzt gefällt mir Ludwigs Kaffeemaschinenlösung nicht. Da muss ich ganz genau überlegen, wie sehr mir diese Lösung nicht gefällt. Denn wenn mir die Lösung nicht gefällt, muss ich sofort meinen Stift fallen lassen und mich um sein Problem kümmern. Das heißt, wir haben einfach gesagt, okay, es ist das Bedürfnis, eine Entscheidung zu bekommen, ist für unsere Organisation wichtiger, als keine Entscheidung zu haben. Das heißt, in dem Fall muss ich Ludwigs Bedürfnis, eine Entscheidung zu kriegen, über mein Bedürfnis, diese Entscheidung nicht besonders gut zu finden, priorisieren, muss meinen Stift hinlegen, muss mich mit Ludwig treffen, gemeinsam ein Zeitfenster finden und Ludwig dabei unterstützen, eine bessere Lösung zu finden. Und wenn ich selber sehr viel zu tun habe, dann überlege ich mir das tatsächlich zweimal.
Und das Schöne ist, das hat die Zahl der Widersprüche extrem nach unten gefahren. Sogar bei Christian.
Das Beste kommt ja noch. Ich weiß nicht, wie viele in großen Organisationen arbeiten. Oft ist es da ja so, dass halt ständig irgendwelche Meetings angesetzt werden und dann in den Meetings, in denen entschieden wird, ist meistens schon alles entschieden, weil im Vorfeld ganz viele Diskussionen stattgefunden haben, dass alle nur noch abnicken müssen. Und das verzögert Entscheidungen enorm, weil alle natürlich immer denken, oh Gott, was passiert denn in der Zukunft, wenn die Entscheidung doch nicht richtig war, und überlegen ganz lange, was alles passieren könnte, wenn diese Entscheidung getroffen wird. Und wir haben einfach einen ganz einfachen Kniff gemacht. Wir haben nämlich gesagt, hey, Moment mal, dieses Vetorecht ist zeitlich ungebunden. Das heißt, man kann jederzeit ein Veto ziehen. Ich brauche nicht auf diesen einen Moment warten, auf dieses eine Meeting warten, an dem ich zu Ludwig gehe und sage, Ludwig, deine Kaffeemaschinenlösung gefällt mir nicht, aber ich habe jetzt Zeit, lass uns doch gemeinsam überlegen. Das kann ich tatsächlich jederzeit tun. Das bedeutet für mich, meine Bedenken kann ich noch weiter hinten anstellen und ich kann mir sagen, naja, ich finde es zwar nicht so gut, aber ich warte erst mal ab, wie sich das in Zukunft entwickelt, weil ich kann ja immer noch ein Veto ziehen. Und das war für uns ein hervorragender Kniff, der auch dazu geführt hat, dass wir eigentlich überhaupt keine Vetos mehr ziehen. Also die Anzahl an Vetos ist tatsächlich an der Hand abzählbar in all den Jahren, wo jemand einen schwerwiegenden Einwand, also einen Einwand, der tatsächlich die Notbremse ist, zieht.
Im Januar hatten wir einen und das erzählen wir, glaube ich, gleich noch. Ja, und das war jetzt nur ein Beispiel von einem Meeting, was über die Zeit dann auch noch entstanden ist, dass wir auch Entscheidungen nochmal an verschiedenen Stellen lokalisiert haben. Also wen betrifft das? Ja, geht es nur um mich, dann muss ich überhaupt niemanden fragen. Geht es um mein Projektteam, dann spreche ich das, mache ich dieses Prozedere in meinem Projektteam. Ist es operativ im Unternehmen, dann kann ich das in einem kleinen Kreis entscheiden, oder geht es um die Ausrichtung des Unternehmens, betrifft das alle? Wenn das so ist, dann sind bei uns tatsächlich alle in der Organisation beteiligt an einer solchen Entscheidung.
Interessanterweise klappt das auch bei den ganz, 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 ganz schwierigen Themen. Hier sehen wir an ein paar übrig gebliebene Dark Horses nach der Verteilungsdiskussion 2015. Irgendwann müssen wir natürlich auch über Geld reden. Und Geld ist meistens der Lackmustest für alles. Wir haben, glaube ich, gleich noch ein zweites Beispiel für Geldverteilung drin. Verteilung von den Gewinnen oder das, was reinkommt, war bei uns natürlich immer ein konstantes Thema. Und in 2015 haben wir das ähnlich gemacht. Da saßen wir dann auch zusammen und irgendjemand hat einen Vorschlag reingebracht, nämlich die Leute, die bei uns die Buchhaltung gemacht haben. Und Jetzt muss ich ein bisschen ausholen, weil Verteilung wird gerne kompliziert. Man will ja alles immer fair und gerecht machen. Ja, und dann irgendwann einigt man sich darauf und sagt, ja, das ist ein faires Verfahren. Und ein paar Monate später kommt irgendwer auf die Idee und merkt, so richtig fair war das alles gar nicht, wenn man die konkreten Zahlen da hat. Und dann ändert man ein bisschen was und dann irgendwann kommt der Nächste und sagt, naja, ist vielleicht doch nicht so richtig gut und ausgewogen, an dem Faktor könnten wir auch nochmal drehen. Und naja, und an dem Faktor könnten wir auch nochmal drehen. Und 2015, da gab es uns ja schon eine Weile. Das heißt, wir sind ungefähr das durchlaufen, was das deutsche Steuersystem gemacht hat. Und wahrscheinlich auch das österreichische. Es wurde immer komplizierter. Und in 2015 hat es unserem Buchhaltungsteam dann gereicht und die haben dann gesagt, so Leute, wir könnten jetzt hier 3 Wochen sitzen und rechnen und gucken, wer was verdient hat und was irgendwie laut unserer Regularien an jeden ausgeschüttet werden müssten. Oder wir schätzen. Und dann hatten die halt einen Vorschlag gemacht, die haben sich halt hingesetzt und haben mal so geguckt und haben mal geschätzt. Und haben das dann als Vorschlag eingebracht, haben gesagt, okay, hier, das ist unser Schätzvorschlag, erstmal stimmen wir jetzt drüber ab, ob wir das so machen oder ob wir irgendwie diesen Ressourcenaufwand betreiben. Dann haben wir uns dafür entschieden, dass wir es genauso nach diesem Verfahren machen. Und dann ist was ganz Interessantes passiert. Es hat funktioniert. ich war ganz begeistert. Ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass das funktioniert, weil tatsächlich Verteilung bei uns immer ein wahnsinniges Streitthema war. Und je komplizierter es wird und je regelzentrierter es wird, desto genauer fuchst man sich in diese Regeln rein. Aber wenn man plötzlich einen Schritt zurücktritt und sagt, was wäre denn fair, dann ist es gar nicht mehr so schwer zu lösen, weil wir ein soziales System sind. Wir wollen ja, dass alle fair behandelt werden. Und dann entwickelt es sich so, dass einige, die halt in dieser Schätzung relativ viel hatten, dann gesagt haben, ich würde gern so und so viel noch an den und den abgeben, weil ich habe das Gefühl, der ist benachteiligt. Und plötzlich regelte sich das System so aus. Und es war ein ganz spannender, sehr wundervoller Moment für uns alle, den ich tatsächlich im Nachhinein sehr erstaunlich finde und der, glaube ich, nur möglich war, weil wir halt auch eben diese Entscheidungsmechanismen so haben und auch im Vorfeld diese Entscheidungsmechanismen natürlich lange geübt haben, dass die dann auch auf solche kritischen Themen anwendbar sind. Kommen wir zu einem weiteren ganz spannenden Widerspruch, der sich eigentlich letztendlich auch durch alles durchzieht. Der Widerspruch zwischen Vertrauen und Kontrolle. Ich als Individuum in dieser Organisation, ich möchte, dass alle mir vertrauen. Und ich möchte, dass Ludwig einfach immer seinen Segen gibt für alles, was ich tue und was ich denke. Weil ich glaube ja, dass das alles schon richtig ist, sonst würde ich es ja nicht machen wollen. Gleichzeitig denke ich, was der Ludwig so macht, da würde ich schon gern mal ein Auge drauf haben. Klingt ganz simpel, wenn alle gleichberechtigt sind, sind zwar alle Chef, aber haben auch alle zum Chef. Und da sind wir bei dieser Dystopie. Das heißt, da kann dieses System schnell kippen von einer Utopie, ich bin Chef und alle sind Chef, hin zu, oh Gott, ich muss es jedem in dieser Organisation ständig recht machen. Was natürlich irgendwann eine Katastrophe ist. Wie lösen wir das jetzt? Das kann man gar nicht so richtig lösen. Es gibt eigentlich nur, letztendlich trifft das auf die anderen Sachen auch zu, es gibt letztendlich immer nur den Umgang damit, wie wir damit umgehen. Und das ist halt auf dieser persönlichen Ebene, muss das gelernt werden. Und das haben wir, glaube ich, sehr hart und sehr lange gelernt. Wir würden jetzt auch gerne so einen Lösungsvorschlag präsentieren und sagen, so muss man es nur machen, dieses System muss man nur einführen und dann klappt es. Und das funktioniert leider nicht. Es gibt letztendlich einen Faktor und wie wir quasi bei uns anfangen zu arbeiten und den nennen wir die thematische Selbstermächtigung. Wenn sich jemand berufen fühlt, Dinge zu tun, Themen zu ownen, Dinge voranbringen zu wollen, dann kann jeder das tun. Und das hat auch immer wieder zu Konflikten geführt. Diese Konflikte sind, glaube ich, nur das, woran wir gelernt haben. Also an dem Aushandeln dieser Konflikte zu erkennen, dass das, was ich voranbringen möchte, vielleicht nicht das ist, was die anderen voranbringen möchte. Und ich natürlich gleichzeitig dafür Unternehmensressourcen verwende. Und wenn ich jetzt Thema X voranbringen möchte, irgendeinen Unternehmensbereich aufbauen möchte, bedeutet das, es sind weniger Ressourcen da für die anderen. Das heißt, ich muss, trotzdem ich mich selbst ermächtigen kann, muss ich in die Verhandlung gehen mit den anderen Und das funktioniert nur, wenn Transparenz herrscht über alles. Das heißt, wir müssen wissen, was die anderen machen. Und nur wenn ich weiß, was die anderen machen, kann ich auf ihr Verhalten reagieren. Und dann kann ich mein Verhalten dementsprechend anpassen und mir selbstständig überlegen, was wäre eigentlich jetzt das Beste für das Gesamtunternehmen und was wäre das, was ich eigentlich möchte. Das heißt, ich in mir muss diesen Konflikt lösen als Einzelperson zwischen ich als Individuum und wir als Gemeinschaft. Und das ist auch in der Vergangenheit natürlich auch hier und da schiefgegangen. Und wir hatten ein paar Probleme und das war auch wieder eine dieser Geldverteilungssituationen, die quasi ursächlich dafür war, dass wir diese Konflikte hatten. Und ich habe ja vorhin schon von dem Steuersystem erzählt. Dieses Steuersystem ist immer komplizierter geworden. Und das kann man ja auch in die und in die Richtung drehen. Von die Leistungsbereiten profitieren oder alle profitieren in irgendeiner Form. Wir haben natürlich am Anfang experimentiert mit dem Sozialismus, würde ich sagen. Wir haben gesagt, okay, alle Leute bekommen einfach immer gleich viel Geld, weil wir können eh nicht messen, was hier alle machen. Also können wir auch alles, was an Geld vom Kunden reinkommt, können wir einfach auf uns verteilen, das wird schon irgendwie passen. Jetzt sind wir ja ein Beratungsunternehmen und das bedeutet, dass wir größtenteils nicht im Büro sind. Das heißt, ich sehe die Arbeit der anderen nicht. Die Arbeit der anderen ist völlig unsichtbar. Und das führt dann irgendwann zu dieser Situation, dass man da im Jahr 2011 im Büro sitzt und denkt, es ist irgendwie Freitagabend, wir sind doch Gründer, es ist 18 Uhr und ich bin der Einzige, der arbeitet. Das ist doch sowas von unfair und ich bin der leistungsbereiteste und wichtigste Mitarbeiter dieses ganzen Unternehmens und alle anderen tun nichts und deswegen sollte ich auch mehr verdienen. Ludwig sieht das ganz genauso. Und so fühlt sich ja am Ende jeder. Und dann haben wir gesagt, okay, wie kommen wir aus diesem Dilemma raus? Wie lernen wir als Organisation, was wir eigentlich wirklich wollen? Und haben dann den Wilden Westen ausgerufen. Wir haben einfach gesagt, okay, niemand, der hier irgendwie, was auch immer hier alle arbeitet, weil alle glauben ja, dass sie irgendwas Sinnvolles tun, das ist der Organisation völlig egal. Die einzigen, die hier Geld verdienen, sind die, die tatsächlich Geld vom Kunden reinholen. Gearbeiteter Tag beim Kunde, Beratertag abgerechnet, zack, du kriegst Anteile. Großes Projekt reingeholt als Vertriebsmann, okay, du kriegst Anteile. Und diesen Wilden Westen, den haben wir quasi durchexerziert. Dann waren wir eine Weile ganz glücklich, ungefähr eine Woche. Relativ schnell merkt man ja, dass ganz viele andere Arbeit im Unternehmen getan werden muss, die extrem wichtig ist. Vor allem die ganze Kommunikation miteinander, das Teilen von Informationen, das Teilen von Wissen, das ja, einander helfen, was überall immer stattfindet, das hört natürlich sofort auf. Und dann haben wir nach 4 Monaten haben wir diesen Test abgebrochen und haben gesagt, okay, wir müssen jetzt schneller iterieren. Wir hatten eigentlich gesagt, okay, wir testen das jetzt mal ein halbes Jahr. Wir haben nach 4 Monaten haben wir gesagt, okay, das zerreißt uns. Wir haben offensichtlich am falschen Faktor gedreht, was müssen wir tun? Dann haben wir gesagt, okay, wir dürfen nicht daran arbeiten, irgendwie uns stärker, ja auch in dem Fall zu kontrollieren, nämlich zu sagen, du machst das und dann kriegst du das dafür, sondern wir müssen das Vertrauen in diese Organisation stärken, wir müssen an Vertrauensinstrumenten arbeiten. Und das war, glaube ich, der erste Moment, wo wir das so richtig aktiv gemerkt haben und dann halt auch aktiv Konsequenzen daraus gezogen haben, dass wir gesagt haben, ja, wir müssen uns mehr sehen, wir müssen mehr miteinander kommunizieren und wir brauchen mehr, mehr Spiel miteinander, mehr Freizeit miteinander, mehr Privatzeit miteinander, wo wir kontinuierlich an diesem Vertrauen arbeiten, um vor allem diese interne Lernkultur zu befähigen und miteinander zu arbeiten. Wir haben unterschiedlichste Sachen damals gemacht. Wir hatten so eine Pinnwand, glaube ich, wo jeder seine kleinen Sünden an der Organisation beichten konnte. Wir haben uns dann eine Weile lang, haben wir uns jeden zweiten Freitag, war das, glaube ich, getroffen, um gemeinsam zu spielen. Und einer von uns sich so eine Quizreihe ausgedacht, die wir heute mit unseren Kunden durchführen als Vertrauensaufbaumaßnahme. Und dieses wieder gemeinsam Zeit verbringen, gemeinsam Spaß haben, auch gemeinsam ja in dem Fall ja, ja miteinander zu spielen tatsächlich, so blöd es klingt, hat halt wieder dazu geführt, dass wir relativ schnell wieder das Vertrauen in diese Gemeinschaft aufbauen konnten. Und über die Jahre haben wir immer gemerkt, okay, dieses Vertrauen ineinander, das unterliegt halt Wellenbewegungen. Und immer dann, wenn wir merken, okay, an diesem Vertrauen hapert so ein bisschen, dann müssen wir was daran tun. Sei das so ein Failure Award, den wir einführen, oder sei das dann noch mehr an diesem gemeinsamen Purpose zu arbeiten. Wir fahren regelmäßig auf Klassenfahrten gemeinsam. Es sind alles so Dinge, die wir tun, um eben diese Gemeinsamkeit zu stärken, weil am Ende Vertrauen der einzige Faktor ist, der tatsächlich dazu führt, dass wir miteinander arbeiten können. Es ist nicht die Struktur, es sind nicht die Instrumente, nicht die Tools, mit denen wir arbeiten, sondern es ist am Ende, es ist das Vertrauen der Gemeinschaft ineinander, die dazu führen, dass wir miteinander arbeiten können. Das bedeutet für die einzelnen Individuen in dieser Organisation so ein paar Gratwanderungen. Wir haben das Thema Gratwanderung gewählt, weil wir in Österreich sind. Und das sind Dinge, die, glaube ich, jeder von uns sehr schwer lernen musste, auf einer individuellen Ebene. Nämlich auf der einen Seite immer für die Organisation da zu sein, aber sich auch nicht für die Organisation aufzuopfern. Und es bringt ja keinem was, wenn man sich überarbeitet und dann irgendwann gar nicht mehr kann. Und jeder hat eine unterschiedliche Bandbreite, in der das stattfindet. Und wichtig für uns untereinander ist, dass wir die einander voneinander kennen, darüber kommunizieren und halt eben die Gratwanderung sozusagen der anderen kennen und damit eine gemeinsame Firmenkultur aufrechtzuerhalten. Das Gleiche gilt für die zweite Gratwanderung. Ich will was voranbringen. Das bedeutet, ich werde mich auch dabei entwickeln. Also ein neues Projekt zu starten bedeutet immer, dass man irgendwas Neues lernt, sich entwickelt, das Unternehmen voranbringt. Aber das darf nicht dazu führen, dass man das Unternehmen abhängt, dass man die anderen abhängt. Sondern unsere Verpflichtung als Mitglieder dieses Unternehmens ist, halt die anderen nicht sich abhängen zu lassen, sondern mitzunehmen. Und das bedeutet halt auch, ja, tatsächlich vorsichtig mit dieser Verantwortung umzugehen von, ich darf hier alles machen, ich dürfte ein Kreuzfahrtschiff kaufen, aber das ist vielleicht nicht sinnvoll für die komplette Organisation, das ist nicht sinnvoll für alle, dementsprechend werde ich es nicht tun. Das heißt, es gibt das Vertrauen, dass alle alles tun dürfen, aber gleichzeitig auch das Vertrauen da rein, dass dass alle immer das tun, was letztendlich sinnvoll fürs Unternehmen ist. Wir haben das mal für uns versucht zu visualisieren und ich glaube, es gibt so zwei sich ausschließende Bereiche. Auf der einen Seite ist es das Management durch Struktur, was halt der klassische tayloristische Ansatz ist. Und was wir versuchen in seiner Extremform ist halt Management durch Kultur. Also durch ein gemeinsames Set an Werten dafür zu sorgen, dass wir miteinander arbeiten können und dass das Unternehmen insgesamt für uns das Richtige tut. Dramatischer Moment. Dankeschön. Ein perfekt illustrierter dramatischer Moment. Denn Mike Tyson hat es mal schön gesagt, jeder hat eine Strategie. Und Ludwig hat es ja am Anfang des Vortrags schon angedeutet, wir sind gerade mal wieder in Bewegung. Wir sind gerade mal wieder an einem kritischen Moment, wo wir als Firma nicht so richtig wissen, wie geht es jetzt weiter, wie geht es in die Zukunft. Und diesen Moment hatten wir auf der letzten Klassenfahrt. Das war kurz nachdem ich den Vortrag angenommen habe. Saßen wir zusammen und auf der Klassenfahrt haben wir diesen Commitment Day, wo wir halt sagen, okay, wie viel Zeit meiner Zeit stelle ich der Firma im nächsten Jahr zur Verfügung? Und wir haben uns alle angeguckt und waren irgendwie, Och, ich weiß gar nicht. Und wir wussten gar nicht, was los war, weil irgendwie war alles in Ordnung. Aber keiner hatte mehr so richtig diese Passion, zu sagen, ja, ich bin nächstes Jahr da, ich will was erreichen und ich weiß auch schon, was das ist. Und hier
macht alles. Du spielst das jetzt so ein bisschen runter. Es war eigentlich alles fertig. Wir waren 2 Tage auf Klassenfahrt, gute Stimmung. Ja, es sind gut nicht alles geklappt, wie immer. Aber wir sind vorangekommen. So, jetzt noch letzter Agendapunkt. Ist eigentlich eher so Routine, ne? Wer ist nächstes Jahr wie viel da? Genau so war das. Christian, nächstes Jahr, wie viele Tage machst du denn? Ach, ehrlich gesagt, ich will mich gerade gar nicht so festlegen. Okay, Jasper, ich habe tatsächlich überlegt, mal zu pilgern. Ludwig? Ludwig ist gar nicht da. Denn, okay. Moni? Ja, also es war so ein stiller Moment. Wir dachten, jetzt kommt der Routine-Moment. Wir sagen alle, ja, 4 Tage, das passt, machen wir. Und es kam raus, irgendwie die Hälfte der Organisation überlegt gerade, ob sie nächstes Jahr überhaupt dabei sein will. Und das war für uns ein Zeichen, dass irgendwas wahrscheinlich nicht stimmt. Das Komische war, dass wir eigentlich ein ganz gutes Gefühl hatten und nicht so richtig wussten, was es ist. Und ehrlich gesagt, bis heute haben wir es auch noch nicht ganz rausgefunden. Und jetzt beginnt der herzchirurgische Teil. Wir nehmen euch jetzt mit auf die Reise und berichten, was wir denken, was gerade bei uns Sache ist, aber es ist, wie es so oft mit Entwürfen ist, ein Tasten im Nebel und langsam nimmt das Kontur an.
Genau, der erste Punkt, den wir dann relativ schnell festgestellt haben, dass wir gemerkt haben, so ein bisschen haben wir unseren Purpose erfüllt, weshalb es unsere Organisation gab. Unsere Organisation gab es aus 2 Gründen, die haben wir eben vorgestellt. Wir haben gesagt, naja, wir wollen das Design Thinking Mindset in die Welt tragen und zwischen 2009 und 2019 liegen 10 Jahre, wo plötzlich meine Mutter weiß, was das ist. Und es kitzelt uns offensichtlich nicht mehr so richtig, dass wir merken, das ist es oder das ist genau das, was wir in die Welt tragen wollen. Und der zweite Purpose war, dass wir gesagt haben, naja, wir wollen die Organisation gründen, die für ihre Mitarbeiter da ist und die sich mit ihren Mitarbeitern mitentwickelt. Und irgendwie hatten wir das Gefühl, dass wir das auch hingekriegt haben. Und da fehlte jetzt so ein bisschen dieser Kick. Das war der eine Teil. Und auf der anderen Seite, und vielleicht haben wir diesen Teil, die Organisation ist für uns da, noch nicht komplett erfüllt, gab es nämlich noch was Zweites. Wir haben 2 Jahre lang, sind wir so ein bisschen auf Anschlag gefahren, würde ich es fast nennen.
Du bist ein Schönmaler heute. Ja. Ja, eine Kohorte, 30 Leute, gleiches Alter, Firma läuft. Was machen 80% der Leute, als endlich nach 6 Jahren so ein einigermaßen sicheres Einkommen, ja, wenn man nicht mehr 15 Euro pro Monat zahlen muss, wenn ein sicheres Einkommen da ist?
Jupp. Fast alle haben angefangen und mehr oder weniger zeitgleich eine Familie zu gründen.
Und es hat Babys geregnet, könnte man sagen. Ja. Und wir haben das irgendwie gar nicht gemerkt vorher.
18 Babys, oder wie viel waren es? Ja. Und weil ja auch alle frei entscheiden können, wie viel sie da sind oder nicht, haben natürlich auch sehr viele sehr lange Elternzeit genommen. Und drüber hinaus. Das hat zu 2 Punkten geführt. Wir haben auf der einen Seite haben wir eine Infrastruktur, wir haben mittlerweile 3 Büros, die irgendwie aufrechterhalten müssen. Und wir haben irgendwann am Anfang natürlich auch angefangen, Angestellte einzustellen für interne Jobs bei uns. Und wir haben uns, die zu integrieren, hat irgendwie immer irgendwie funktioniert, zumindest aus unserer Perspektive.
Sie lachen zu Recht, ja. Ja.
Und dann haben wir etwas gemacht, was wir eigentlich nie wollten. Wir haben nämlich immer gesagt, naja, unser Modell, so richtig mit Angestellten, wir wissen gar nicht, ob das funktionieren kann, weil so richtig skalieren kann man ja dieses Vertrauen nicht. Vertrauen ist nicht skalierbar. Vertrauen ist etwas Zwischenmenschliches. Das muss eine kleine Gruppe sein, zu der man kontinuierlich Vertrauen aufbauen kann, mit der man an Vertrauen arbeiten kann. Und in dieser Notsituation haben wir aber einfach das über Bord geworfen und haben gesagt, komm, hier und da einen Angestellten, das wird schon irgendwie funktionieren. Und damit haben wir am Ende auch diese Gruppendynamik total durcheinander gebracht. Und da stehen wir jetzt tatsächlich an diesem Und-Nun-Moment. Und wir sind zurückgefallen auf das, wo wir gesagt haben, das ist das, was wir wissen, was wir kennen, das ist die Firma als Entwurf. Das heißt, irgendwie müssen wir wieder da anfangen, wo wir vor ein paar Jahren mal angefangen haben und vielleicht ein paar dieser liebgewonnenen Strukturen, die wir uns aufgebaut haben, einfach mal wieder über Bord werfen und einfach das tun, was wir unseren Kunden immer empfehlen, wieder noch stärker, noch radikaler wieder mit uns selbst zu machen. Und die Entscheidung, das zu tun, haben wir dann tatsächlich auch direkt auf der Klassenfahrt gemacht, nachdem wir da saßen, uns alle angeguckt haben und alle so, ach ja, wollen wir weitermachen hatten. Da haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir Tabula Rasa sozusagen. Wir nehmen uns den kompletten Januar frei, haben alle Kundentermine abgesagt, den kompletten Januar, und haben quasi einfach nur den Zeitraum geblockt, um an uns zu arbeiten, um alles in Frage zu stellen. Und das, was wir gesagt haben, ist, alle machen mit, also jeder darf mitmachen, unabhängig davon, wie lange derjenige in der Organisation ist, unabhängig davon, was für einen Job die in der Organisation tun. Und wir stellen alles in Frage, alles darf in Frage gestellt werden. Wir machen neue Strukturen, wir machen vielleicht auch machen wir ganz anderes Zeugs nach draußen. Wir bilden kleine neue Teams, wir gucken, dass wer mit wem noch nicht gearbeitet hat, hoffentlich dann im Januar viel miteinander arbeitet und haben uns quasi da auf diese Reise begeben. Was vielleicht interessant ist dazu, was ja ganz klassisch ist, ist, dass in einem normalen Unternehmen muss ich mich dem Unternehmen anpassen. Egal, was für einen Job ich jetzt annehme, dann gehe ich zu BMW, PwC, egal wem.
Auch ist gut, deine Pläne zu kennen, ja.
Dort komme ich in den Job und dann muss ich mich diesem Unternehmen anpassen. So, ich kriege dann irgendwie eine Karte und dann kann ich mich ins SAP-System einloggen und da ist schon alles fertig für mich. Ich kriege so ein Onboarding, wenn ich in einem gut organisierten Unternehmen bin. Und was bei uns der Fall ist, diese Anpassung passiert ja auf beiden Ebenen. Das haben wir ja vorhin gezeigt, wie wir langsam entwickelt haben, wie sich die Firma an uns anpasst und wir uns wieder an dieses System anpassen. Ist jetzt ja auch nicht so, dass sich das Unternehmen komplett an mich anpasst, sondern da sind ja noch irgendwie ein paar andere. Das heißt, es findet immer dieser Aushandlungsprozess statt zwischen, naja, das will ich, da möchte ich unser Unternehmen hinbringen, da ist Ludwig, das will er, da möchte er unser Unternehmen hinbringen und so weiter und so fort. Das heißt, dieser Konflikt zwischen Ich und Gemeinschaft. Der ist leider ja noch ein bisschen komplizierter. Die Grafik ist jetzt sehr kompliziert, für alles, was wir bisher gezeigt haben zumindest. Nämlich wir haben auf der einen Seite haben wir das Unternehmen und da haben wir diese Wahlfamilie. Das heißt, ich bin ja immer, ich bin einmal als Unternehmer, bin ich irgendwie Mitglied meines Unternehmens, ich will mein Unternehmen voranbringen. Ich bin aber auch Angestellter dieses Unternehmens. Das heißt, ich arbeite hier auch in Projekten mit von anderen, die muss ich nicht unbedingt führen, sondern da bin ich einfach ganz normales Mitglied dieses Unternehmens und teilweise nehmen wir auch miteinander, füreinander Managementaufgaben. Ich bin aber auch gleichzeitig Mitglied dieser sozialen Gruppe, dieser Wahlfamilie, weil wir ja gesagt haben, es basiert vor allem auf zwischenmenschlichen Beziehungen. Das heißt, ich bin einmal Mitglied eines Unternehmens und einmal bin ich Mitglied dieser Wahlfamilie, die ja leider deckungsgleich sind und die natürlich auch unterschiedliche Interessen haben. Die Wahlfamilie will vor allem die Wahlfamilie halten und die gedeihen lassen und das Unternehmen will natürlich vor allem wirtschaftlich erfolgreich sein. Und zwischen diesen oft gegenstreitenden Interessen müssen wir irgendwie diesen Aushandelsprozess facilitieren, miteinander. Und es ist gar nicht so leicht. Und alle Leute, die irgendwie sehr lange schon bei Dark Horse sind, die können das irgendwie oder irgendwie haben wir es über die Zeit miteinander gelernt. Und was wir verpasst haben, ist, dass alle Leute, die neu da reingekommen sind, diesen Prozess wirklich aktiv, intensiv mit reinzuholen. Und dann klappt eben dieses Management durch Kultur nicht mehr so gut. Und weil zu dieser Kultur am Ende ja auch Fähigkeiten gehören. Das heißt, in dieser Kultur arbeiten zu können, in dieser Kultur mitarbeiten zu können, bedeutet, dass die Leute, die bei uns arbeiten, bestimmte Fähigkeiten mitbringen müssen. Und diese Vertrauen und Fähigkeiten kann man halt nicht einfach so mit einem Handschlag übergeben. Das funktioniert nicht. Das ist ein langer Prozess. Kulturentwicklung ist ein langer Prozess. Peter Kruse hat so schön gesagt, Arbeitskultur ist die Summe der gemeinsamen Werte. Und diese Summe der gemeinsamen Werte ist ständig im Fluss und kommt jetzt jemand Neues hinzu, muss das natürlich damit reinfließen und diese Werte müssen irgendwie mit ins Unternehmen kommen und dieser Aushandelsprozess muss stattfinden. Und da stehen wir halt eben an dieser Gratwanderung zwischen Utopie und Dystopie, denn die Wahlfamilie kann natürlich als dystopisches Element ist die Clique auf dem Schulhof, die Terror miteinander macht. Und die Dystopie des Unternehmens ist halt, alles ist nur noch auf Leistung aufgerichtet. Und wir wollten ja keines von beiden, wir wollten ja eben diese Wahlfamilie. Und das ist der Punkt, an dem wir gerade stehen, dass wir sagen, wie schaffen wir es eigentlich, die Menschen bei uns langfristig zu befähigen in dieses Management durch Kultur, was wir halt haben. Das Gute ist, dass wir daran glauben, dass Kultur gestaltbar ist, nämlich indem man sie mitgestaltet. Und das ist halt das, was wir gerade tun. Also der Januar war sozusagen nur ein Kickoff, da stand hier eben groß Kickoff auf der Folie. Wir haben am Anfang geglaubt, der Januar reicht uns. Da waren wir völlig fest von ausgegangen. Der Januar reicht uns nicht. Wir sind jetzt dabei, quasi diesen Prozess zu durchleben. Wir haben regelmäßige Co-Days, nennen wir das. Wir arbeiten jetzt quasi einmal im Monat 2 Tage alle gemeinsam, immer an der Weiterentwicklung des Unternehmens.
Wir sind sozusagen in einem Wettrennen mit dem Berliner Flughafen. Dachte ich am Anfang auch, ja, wir hätten gute Chancen. Aber wir sind nicht sehr viel schneller, glaube ich.
Nichtsdestotrotz habe ich 2 Ziele mitgebracht, die wir so für uns so konkret noch nicht formuliert haben, aber formulieren könnten.
Jetzt bin ich gespannt.
Die spannendste Frage für mich ist, wie man dieses Management durch Kultur unabhängig von uns als Personen macht. Und das bedeutet halt 2 Dinge, einen Modus zu finden, um diesen Interessensausgleich zwischen den Mitgliedern der Organisation kontinuierlich verhandelbar zu machen. Das heißt, eine Struktur dafür aufzubauen. Und das Zweite ist, eben die Menschen in der Organisation zu befähigen, auch wirklich an dieser Verhandlung teilnehmen zu können. Weil, ein ganz praktisches Beispiel, jemand, der bei uns vielleicht Buchhaltung macht und Rechnungen sortiert, der ist vielleicht noch nicht befähigt, mit uns über strategische Themen zu reden. Das heißt, wie schaffen wir das eigentlich langfristig, dass alle auch erkennen, wie sie an dieser Verhandlung teilnehmen können, um diese Verhandlung wirklich aktiv zu führen, ohne das zu so einem unendlichen Prozess zu machen, der uns wahnsinnig viel Zeit und Geld kostet. Das heißt, ist das die Utopie, die wir mitgebracht haben, eine Organisation zu schaffen, die halt eben dieses Management durch Kultur schafft und damit aber auch letztendlich eine resiliente Organisation ist, die kontinuierlich in der Welt bleibt und sich anpasst an die Umwelt und sich in sich immer wieder wandelt. Damit sind wir durch, oder? Ja. Thank you.